Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Simultan Dolmetscher Jürgen Stehle bei uns in SWR1 Leute. Grüße Sie.
Guten Morgen, hallo.
Wir könnten wahrscheinlich die erste Runde alleine mit den Namen füllen, die Sie schon übersetzt haben. Von Barack Obama, Dalai Lama, Ian Gillen, François Mitterrand, Mika Häkkinen, Billy Idol, Slash und so, so viele andere. Waren Sie denen dann auch immer wirklich vis-à-vis gegenüber?
Ja, klar. Es hat eigentlich auch praktisch immer ein Vorgespräch gegeben. Und ich lege großen Wert darauf, im Hinblick darauf, dass ich nachher versuchen werde, in diese Personen reinzuschlüpfen, sie auch wirklich so von Angesicht zu sehen, ihre Stimme kurz zu hören, wie Sie hier die Mikrofone einregeln, regel ich dann mich auch ein bisschen auf die Stimmen ein.
Aber wie ist das? Man hat immer den Eindruck, der Simultan-Dolmetscher wohnt ja in seiner kleinen Kabine in einem Kabuff und muss von da aus dann arbeiten. Wie ist das bei einer Sendung dann beispielsweise im Fernsehen?
Bei einer Sendung ist es meistens ein Off-Raum mit Videoübertragung. Wir sagen immer, die direkte Sicht auf das Gespräch, die Szene muss sein. Aber wenn Kameras davor hin und her gerollt werden, ist es eigentlich besser. Sie haben vor sich einen Bildschirm, aber Sie sind wirklich immer ganz dicht dabei.
Und Sie sagten gerade schon, Sie versuchen dann auch in diese Person hineinzuschlüpfen. Wie machen Sie das denn?
Schwierige Frage. Die Leute sagen, er ist die deutsche Stimme von dem und dem, und ich stelle mich im Vorgespräch jemandem vor und sage, ich werde heute Abend ihre deutsche Stimme sein, und füge hinzu, und wenn es noch ein bisschen mehr sein darf. Das ist ja nicht nur die Stimme.
Das klingt wie beim Metzger, darf es noch ein bisschen mehr sein?
Darf es noch ein bisschen mehr sein. Und es darf und es muss ein bisschen mehr sein. Es muss das Hineinfühlen sein. Es muss das, ich sage manchmal etwas scherzhaft, etwas grob auch, wenn ich jemanden nicht so richtig verstehe, ist mein Tonproblem oder irgendetwas, dann wird der von mir palpiert. Ich weiß, was der sagen will. Das liegt aber auch daran, dass wir sicherlich eine ganz besondere Art des Zuhörens lernen.
Das lässt sich in manchen Fällen machen, aber sicherlich nicht dann, unterstelle ich, bei der Antrittsrede von Barack Obama. Was war das für eine Situation?
Das ist ein ganz besonderer und besonders schwieriger Fall, weil das Weiße Haus nichts rauslässt und weil sie Tage vorher in dem Bedürfnis, sich vorzubereiten, spekulieren, wovon er sprechen wird, worüber. Und da kommt natürlich noch ein irrsinniger Druck dazu. Und dann weiß man nie, wie dick das Eis ist, auf dem man läuft. Und da gibt es natürlich auch kein Vorgespräch. Aber da gibt es dann eben aus der Dose jede Menge Reden, die man sich anhören kann. Und wenn man das dann schon ein paar Mal gemacht hat, geht es etwas besser.
Wie haben Sie da versucht, sich in diese Person hineinzufühlen?
Man hört zwischen den Wörtern und zwischen den Zeilen, was jemand sagt. Und man versucht auf Botschaften, auch auf die Gestik zu achten. Auch da wieder die Wichtigkeit des direkten Hinschauens, weil außersprachlich sehr vieles die Sprache begleitet und auch das Verständnis und die Auslegung dessen, was man hört, vereinfacht.
Wie koordinieren Sie da die Konzentration? Die muss ja auf so vielen Dingen gleichzeitig liegen.
Ich könnte es mir einfach machen, das sage ich Ihnen nicht, Sie sollen mich weiter engagieren, meinen Kunden. Man weiß es selber nicht. Das ist auch schwer, darüber nachzudenken. Aber stellen Sie sich vor, wie bei einem Jongleur, der eine Millisekunde nicht aufpasst und dann fällt ihm eine Kugel runter, ist bei uns ja ganz genauso. Wir jonglieren mit Wörtern und mit Gedanken und müssen das koordinieren, aber dass man das so zerlegen würde, meine Aufmerksamkeit hier und da, die Konzentration, das kann ich gar nicht sagen. Man ist völlig drin.
Und dennoch ist Übersetzen entscheiden, sagen Sie. Inwiefern?
Und Simultandolmetschen ist blitzschnelles Entscheiden. Die Leute meinen, manchmal Übersetzen sei so etwas wie Transkodieren. Das hat meine Professorin in Paris mal gesagt. Das heißt, ein Wort durch ein anderes ersetzen, von einem sprachlichen Code in den anderen switchen. Aber jedes Wort hat außerhalb des Kontexts nur sogenannte virtuelle Bedeutungen. Und ich muss mich entscheiden, wenn jemand sagt, we have to tackle a problem, wie Obama das sagt. Möchte er jetzt angehen oder lösen sagen? Und das ist ein Entscheidungsprozess, der blitzschnell ablaufen muss.
Eine Stimme, die die meisten schon mal gehört haben, ohne ihren Namen zu kennen. Simultanübersetzer Jürgen Stehle bei uns in SWR1 Leute. Ist das ein Beruf, wo man das eigene Ego hinten anstellen muss?
Ja, Ja, das ist ein Beruf, in dem man bei jedem Einsatz, ähnlich wie beim Golfspielen, seine Grenzen vor Augen geführt bekommt. Man ist immer im Hintergrund eigentlich. Es gibt vielleicht wenige Ausnahmen, die auch öfter mal auf der Bühne stehen und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Aber ich bezeichne das auch immer als einen Beruf in der Öffentlichkeit, ohne Öffentlichkeit. Man arbeitet in der zweiten Reihe. Man muss wahrscheinlich sein Ego zurücknehmen. Das Problem liegt vielleicht darin, dass man auch als Perfektionist das gar nicht so leicht kann, sein Ego zurückzunehmen. Man will sich immer verwirklichen und tut das auch und strebt den Erfolg an. Und da ist vielleicht ein ganz schmaler Grat, auf den man geht.
Wie haben Sie das lernen müssen, sich auf diesem Grat dann eben auch zu bewegen?
Vielleicht, indem man manchmal auch den Anspruch an die eigene Arbeit etwas relativiert, indem man sehr sorgfältig mit viel Disziplin im Hintergrund sich auf seine Einsätze vorbereitet, indem man erkennt, es ist ein Privileg, lebenslang täglich Neues zu erfahren, zu lernen, aber gleichzeitig auch sich davon nicht frustrieren zu lassen. Also das ist ein gedanklicher Prozess, der über Jahre geht.
Geben Sie mir gerade ein gutes Stichwort mit Disziplin. Das war nämlich neulich auch ein Thema, als Sie hier in der Sendung waren mit T.C. Boyle. Kultautor T.C. Boyle war zu Gast und Sie haben simultan übersetzt. Und auf die Frage, ob er denn ein disziplinierter und fleißiger Schriftsteller sei, sagte er dann:
Oh, shucks, Wolfgang, I'm just doing what comes natural.
Ich mache das, was natürlich kommt. Das ist mein Leben. Ich gehe ins Büro jeden Tag und dann fange ich ein paar Stunden an zu träumen. Darum geht's. Ich bin ein Künstler, der Kunst produziert. Ja, gut, eine gewisse Disziplin, aber auch jede Menge Spaß. Ich möchte das und bin sehr glücklich, dass ich das kann.
Sie gucken kritisch?
Nein, ich finde, er fasst das sehr gut zusammen. Ich bin sicherlich in der Wahrnehmung vieler, auch vieler Kollegen, nicht jemand, der sich jetzt durch ein Höchstmaß an Disziplin auszeichnet. Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer auf den Punkt da und bereite mich vor allen Dingen akribisch alleine im Hintergrund auf diese Dinge vor. Und das kann man ohne Disziplin nicht.
Vielleicht können Sie das erläutern am Beispiel von T.C. Boyle. Das ist ein Mensch, der mehr als 15 Romane geschrieben hat. Ich unterstelle, Sie haben jetzt nicht alle Romane gelesen.
Ich habe einige gelesen, die immer aktuell waren, wenn ich, das war dreimal der Fall, ihn verdolmetschen durfte. Aber das muss ich machen. Und ich finde, er hat sich bei diesem Werk, das er geschaffen hat, einfach diese Lockerheit bewahrt. Das bewundere ich jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo treffe, dass er zwar sagt, ich tue das Notwendige, um das auch handwerklich gut machen zu können, aber die Sphäre, in der ich Spaß habe, die darf das nicht berühren.
Und wenn wir jetzt zu Ihrer Arbeit kommen, gerade an diesem Beispiel, da müssen Sie ja gleichzeitig zuhören und reden. Ist das die größte, schwierigste Herausforderung?
Die schwierigste Herausforderung ist vielleicht die, dass man sowohl von der Wortwahl als auch vom Stil und vom Register den Redner perfekt trifft. Und das ist schon an sich eine sehr, sehr große Aufgabe. Aber die Gleichzeitigkeit mache ich mir seit vielen Jahren gar nicht mehr bewusst. Ich könnte jetzt auch sagen, ist ja gar nicht gleichzeitig. Ich bin ja immer kurz dahinter und ich höre vielleicht, die Gleichzeitigkeit gilt dort, wo ich das Nächste schon anhöre und noch das Letzte übersetze.
Wenn Sie sagen, Sie sind kurz dahinter, Sie müssen ja eigentlich weiter sein, denn Sie müssen wissen, was kommt denn jetzt?
Wir haben so einen Karlauer in der Szene, den ich manchmal erzähle, ein guter Simultandolmetscher ist immer einen Satz voraus. Und dann bin ich immer vom Donner gerührt, wenn mich jemand anschaut und sagt, ehrlich, das kann ja gar nicht sein. Und dann sage ich aber, Moment, die Geschichte hat einen wahren Kern, denn wir leben eigentlich davon zu antizipieren. Und das Antizipieren ermöglicht es einem manchmal, den Gedanken, wenn er dann kohärent weitergesprochen wird, so zu beenden, dass man vielleicht das letzte Wort vor dem letzten Wort des Redners schon gesprochen hat. Weil der Gedanke antizipiert und abgeschlossen war und dann einfach raus möchte und man jetzt da nicht zögern will, bis der auch soweit ist.
Simultanübersetzer Jürgen Stehle bei uns. Sie haben Harry Belafonte, Ian Gillan, Slash und vielen anderen Musikern ihre Stimme geliehen. Welchen Musikwunsch können wir jetzt erfüllen?
Ich hatte vor nicht so langer Zeit die Möglichkeit, in einem Talk Billy Idol zu verdolmetschen. Und da wurde auch Sweet 16 gespielt. Und das ist so ein Ohrwurm seit eh und je. Und das wäre nett.
Spielen wir jetzt und die Geschichte dazu müssen wir uns dann gleich erzählen. Hier in SWR1 Leute mit Jürgen Stehle. Oh, so Simultanübersetzer Jürgen Stehle bei uns in SWRs Leute. Sie haben vor einiger Zeit Billy Idol übersetzt. Was war das für eine Situation?
Billy Idol wurde wie alle vergleichbaren Stars natürlich nach den heiklen Dingen gefragt. Nach der Nacht vor seinem fürchterlichen Motorradunfall, wo sie im Studio den Abschluss eines Albums gefeiert haben. Und Billy Idol hat da kein Blatt vor den Mund genommen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich versuche dann, wie gerade gesagt, vom Stil, vom Register, von der Wortwahl auch ganz dicht dran zu sein. Und das war witzig.
Gibt es da schon mal Aufträge, dass gesagt wird, wenn da einer jetzt zu sehr vom Leder zieht, dann bleib du aber ein bisschen zurückhaltender?
Das gibt es auch. Es kommt auch vor, dass ich im Vorgespräch den einen oder anderen Eindruck habe und Zweifel und dass ich dann mit den Redakteuren darüber spreche, wie hättet ihr es denn gerne? Und dann sagen die, oh, wir sind samstags 7:45, dann nimm das mal ein bisschen zurück, ein bisschen Dampf raus. Aber man stellt dann oft fest, dass sobald die Kamera läuft, die Leute ganz anders sprechen und man sich umsonst Sorgen gemacht hat. Und wenn, dann stehe ich schon auf dem Standpunkt, wenn die Zuschauer ihn im Original verstehen können und einen bestimmten Eindruck haben, dann sollte ich den nicht verändern in meiner Zielsprache, sondern dann sollte ich den deutschen Zuschauern oder Zuhörern die Möglichkeit geben, es 1:1 mitzubekommen.
Und es scheint mir, bei Billy Idol war es so, dass er vor und hinter der Kamera im Grunde der gleiche war.
Das nehme ich mal an. Ich war ihm bisher noch nicht begegnet. Er war vor und hinter der Kamera der gleiche. Und ich nehme an, er war auch der, der jeden Tag ist. Das Gefühl hatte ich schon.
Können Sie uns noch mal mitnehmen in die Situation, was er dann so Überraschendes vielleicht auch gesagt hat?
Er wurde gefragt, wer da zu der Party alles gekommen war. Und er sagte, ja, die Kumpel, die Kollegen, die Roadies und die und die und die. Und dann noch eine kleine Gruppe Stripperinnen. Und dann wurde er gefragt, warum Stripperinnen? Und dann sagte er, weil wir Mädels brauchten, die keine Mühe haben, mal schnell aus den Klamotten rauszukommen. Zum Beispiel.
Das ist in seinem Geschäft wahrscheinlich eh ganz normal.
Ganz normal wahrscheinlich. Es wurde sehr viel da gekokst und ich hoffe nicht gespritzt. Und es wurde sehr viel getrunken. Und er ist dann am frühen Morgen raus, hat sich auf sein Motorrad gesetzt und wäre dabei fast auf der Straße geblieben.
Sind das dann Momente, wo Sie vielleicht selber auch schon mal schlucken müssen, wenn jemand eine Geschichte erzählt, wo es dann vielleicht wirklich auch sehr intensiv wird?
Na klar, man versucht dann, das über die Stimme nicht erkennbar werden zu lassen, aber es gibt schon Situationen, wo man dann aus der Kabine herauskommt und sagt, uff, ich hoffe, meine Stimme ist einigermaßen ausbalanciert geblieben, denn das war schon starker Tobak, das kommt immer wieder mal vor.
Können Sie sich da an eine Situation erinnern, wo es ganz besonders arg war?
Ja, auch in einer Fernsehtalkshow jemanden zu dolmetschen, der 2 Jahre lang Gefangener des sogenannten Islamischen Staats war und in einer Zelle saß mit dem man vor laufender Kamera dann den Kopf abgeschlagen hat. Das war schon sehr hart, da völlig indifferent zu bleiben oder zumindest so zu tun, wenn man auch von jemandem weiß, was das mit ihm angerichtet hat und wie der noch nach Jahren in täglicher psychotherapeutischer Behandlung ist. Oder es war jemand, der zu Hause war mit dem 6 Monate alten Sohn und seine Frau war mit Freunden im Bataclan in Paris und gehörte da zu den Todesopfern. Die wurde da erschossen und der hört das zu Hause sitzend mit dem kleinen Jungen. Und der hat dann ein Buch geschrieben, Meinen Hass bekommt ihr nicht, und hat versucht, das zu verarbeiten. Ich habe ihn auch später wieder getroffen. Wenn man diese Geschichten hört, dann denkt man manchmal, das kannst du ja eigentlich gar nicht so übersetzen. Da bist du ja selber viel zu sehr engagiert als Zuhörer.
Simultanübersetzer Jürgen Stehle bei uns in SWRs Leute. Das ist tatsächlich ein Beruf mit einer sehr langen Tradition. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Was ist so der Ursprung?
Ich habe ja für mein Buch den Untertitel gewählt, Handwerk und Kunst des zweitältesten Gewerbes. Man sagt manchmal, Übersetzer seien das zweitälteste, Übersetzer und Dolmetscher das zweitälteste Gewerbe. Und dann wird natürlich immer gefragt, und das älteste, aber ich glaube, das darf jeder für sich dann definieren. Aber es ist natürlich in der Kulturgeschichte somit das allererste, was mit der Kommunikation von Menschen aufgekommen ist, das übersetzt und gedolmetscht wurde. Und es gab auch Zeiten, im Osmanischen Reich zum Beispiel, waren alle Dolmetscher Adelige. Die vererbten diese Tätigkeit. Und dann gab es wieder Zeiten, in denen die Dolmetscher ganz unten in der Nähe der Leichenträger operierten oder eingestuft wurden von der, in der gesellschaftlichen Wertschätzung und Achtung.
Das war zu Zeiten der Kirche wahrscheinlich, als es aus dem Lateinischen übersetzt wurde, habe ich bei Ihnen lesen dürfen.
Ja, ob es da einen genauen kausalen Zusammenhang gibt, das weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich interessant, wie unterschiedlich, auch bis heute hin, bis auf technische Fachkonferenzen, wie die Wahrnehmung und die Wertschätzung dieser Arbeit sich verändert hat.
Was war so ein krasser Wandel, den Sie vielleicht auch im Laufe Ihrer Karriere festgestellt haben?
Sicherlich nicht ein Wendepunkt, aber in den ersten Jahren, sagen wir mal in den ersten 10, 15 Jahren, arbeitet man vorwiegend auf internationalen Konferenzen. So, dass ich später vom Kanonenfutter gesprochen habe, wenn man auf einem Medizinerkongress ist, wo die Leute alle ihre Texte in einem Wahnsinnstempo verlesen, weil es eigentlich nicht darum geht, mit den Kollegen zu kommunizieren, sondern nachher im Tagungsband zu stehen. Das ist eine Art, diesen Beruf auszuüben und dann im Studio zu sitzen und einen Weltstar simultan zu dolmetschen und immer wieder genommen zu werden dafür und auch eben Sportgeschichten und Politik und nicht nur Showbusiness, dann merkt man plötzlich, wenn man zurücksieht, du machst ganz wenig nur noch von diesen anfänglichen Sachen, jetzt ganz viel da. Das ist mehr so ein schleichender Übergang, aber das bedingt eine völlig andere Sicht auf den Beruf.
Und dieser Beruf wird ja von gar nicht so vielen Menschen in Deutschland überhaupt ausgeübt.
Das ist richtig. Wobei in dem Moment, wo Sie Dolmetscher googeln, über 100.000 Einträge kommen werden. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es unserer Berufsorganisation nicht gelungen ist, Simultandolmetscher oder Konferenzdolmetscher schützen zu lassen. Davon gibt es ein paar hundert in Deutschland. Und auch da gibt es schon ganz große Unterschiede, je nach dem Betätigungsfeld, vielleicht dem Engagement, vielleicht dem Talent, bildet sich in dieser geringen Breite auch schon eine ganz kleine Spitze heraus.
Und es gibt auch einen historischen Ursprung des Simultanübersetzens. Der ist dann nämlich welcher?
Es wird immer von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gesprochen. Sicher ist, dass ein Technikanbieter in Deutschland damals die erste Anlage gebaut hat und dass man Dolmetschern damals zum ersten Mal Kopfhörer aufgesetzt hat und gesagt hat, macht mal. Und die haben dann mal gemacht. Ja, da wurden die Prozesse wurden alle simultan übersetzt. Und deswegen gelten die Nürnberger Prozesse als die Geburtsstunde des Simultandolmetschens.
Zuhören und gleichzeitig sprechen und das in verschiedenen Sprachen. Simultandolmetscher Jürgen Stehle bei uns in SWRs Leute. War das eigentlich schon immer Ihr Traumberuf?
Ja, so blöd das klingen mag. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt und ich habe mich in Germersheim an dem einschlägigen Fachbereich der Uni Mainz im ersten Semester zum Gespött der älteren Semester gemacht, weil dort 8 von 10 Studenten das Übersetzen studierten und nur 2 das Dolmetschen und die Abgangsquoten sind noch einseitiger und ich dann postuliert habe, ich bin hier, um Dolmetscher zu werden und da wurde ich natürlich auch ausgelacht und trotzdem wusste ich seit einigen Jahren, trotz großer Schwierigkeiten, Informationen zu bekommen über den Beruf, was heute viel einfacher ist und wir auch alle ein bisschen dazu beitragen, indem wir an die Unis gehen und Vorträge halten aus der Praxis. Das gab es damals nicht. Damals gab es nur diese Blätter zur Berufskunde. Aber ich hatte eine so einseitige Präferenz für Sprachen und ich hatte das Gefühl, ich lebe gerne in Sprachen und Zwischensprachen. Und da war der Schritt eigentlich gar nicht mehr weit.
Gab es denn irgendeinen Auslöser, dass Sie ein bestimmtes Bild im Kopf hatten, einen Film gesehen haben, irgendetwas, eine Vorstellung?
Die Vorstellungen waren vage. Da schwingen Dinge mit, wie ich möchte nicht in der Schule Sprache unterrichten, sondern ich möchte so ein Berufsbild Paris, Rom, London, hat man damals ein bisschen scherzhaft gesagt. Ich möchte rumkommen, ich möchte reisen und ich möchte vor allen Dingen den lebendigen Kontakt mit der Sprache. Und dann, wenn man sich irgendwo bewirbt, schreibt man dann ein bisschen pathetisch, ich möchte mich in den Dienst der internationalen Verständigung stellen und solche Dinge. Es war eine Attraktion da, die ich in allen ihren Dimensionen erst im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte richtig erkannt habe, warum man irgendwann nicht nur etwas mit Leidenschaft macht, sondern fast ein bisschen so ein Suchtverhalten hat und diese Arbeit so gerne macht. Das ist alles erst mit der Zeit gekommen.
Französisch und Englisch sind Ihre Sprachen. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Einsatz als simultanen Dolmetscher erinnern?
Ja, das war ein Einsatz bei einer riesengroßen Welttagung des Bundesjugendringes, wo wirklich jeder genommen wurde, dem der Kopfhörer passte. Da war ich noch Student, das war da, und da war eine Woche nicht geschlafen. Und dann sind wir da in irgendeiner Arbeitsgruppe gelandet und haben da in der Kabine simultan gedolmetscht. Und in der Praxis waren die ersten Einsätze für die politischen Stiftungen in Deutschland, die regelmäßig im Rahmen ihrer Aufbau- und Entwicklungshilfe Delegationen aus Afrika, Asien und so weiter nach Deutschland holen und Deutschland kundliche Seminare machen. Da habe ich zum ersten Mal mit einer Gruppe von Kongolesen gearbeitet und das werde ich auch nicht vergessen.
Sie sagten ebenso nett, jetzt würde man bei Jacques Brel wahrscheinlich von Followern sprechen. Sprache verändert sich ja auch immer im Laufe der Zeit. Wie halten Sie sich da sprachlich weiter fit?
Im Deutschen zunächst. Wenn ich auf die Frage nach meinen Arbeitssprachen als erstes Deutsch nenne, löst das Verwunderung aus. Ich versuche in der Entwicklung von Neologismen, neuen Sprachentwicklungen, Modewendungen und so weiter auf dem Laufenden zu sein, was nicht immer heißt, dass ich die für mich annehme. Ich bin da eher sehr kritisch und komme mir manchmal schon vor wie eine Mischung aus Kauz und Dinosaurier, was die Sprache angeht. Aber ich pflege meine Sprache und ich lese sehr viel und ich lese vor allen Dingen Texte aus allen Registern und merke sehr schnell, wenn ich ein halbes Jahr nicht in Frankreich war, dass da vielleicht wieder Sprachentwicklungen an mir vorbeigelaufen sind. Es ist wirklich dauernd lesen, ganz viel Zeitung lesen, ganz viel Fernsehen. Es ist eine aktive und gewollte und von mir selber ausgehende Beschäftigung mit der Sprache, ohne die es gar nicht geht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Auch die Antrittsrede von Barack Obama hat unser Leute-Gast übersetzt, Simultanübersetzer Jürgen Stehle in SWRs Leute. Das Berufsbild des Simultanübersetzers, das ist für viele ganz exotisch. Haben Sie denn auch ein exotisches Leben?
Es gibt vielleicht noch einige Kollegen, die das Glück haben und vielleicht auch die Standfestigkeit, sehr viele Reisen auf sich zu nehmen und vielleicht auch die Sprachenkombinationen, die es irgendwo in der Welt nicht gibt, oder den absolut überzeugten Kunden, der sagt, wir nehmen Sie auch zu unserer Tagung auf den Fidschi-Inseln mit. Aber das hat sich sehr verändert. Der Markt hat sich auch verändert und es gibt heute mehr Dolmetscher als vor 30 Jahren und es wird sehr gerne auch lokal rekrutiert, auch aus Kostengründen, sodass es eigentlich heute mehr die Ausnahme ist, dass Dolmetscher kreuz und quer durch die Welt fliegen. Exotisch insofern vielleicht dann nicht mehr. Dolmetscher waren in den ersten 20, 30 Jahren nach diesen Nürnberger Prozessen oftmals Paradiesvögel. Heute bezeichne ich sie lieber als professionelle Dienstleister im Konferenzbetrieb. Das klingt nicht mehr so lustig, das klingt etwas prosaisch, aber das ist für die meisten Angehörigen dieses Berufs die Wirklichkeit.
Wobei Sie ja auch jahrelang mit einer Nummer 1 eines großen deutschen Unternehmens unterwegs waren und wenn es dann nur 5 Minuten bei einer Konferenz in Paris waren, wurden Sie aber auch gebucht.
Das ist richtig und da ging es um Französisch und das Französische ist wie andere Sprachen da noch etwas geschützter als das Englische, denn das traut sich heute jeder zu. Und wenn Sie jetzt mal an den Auftritt des Vorstandsvorsitzenden von VW in Detroit denken, da wäre es vielleicht besser gewesen, es wäre einer von uns dabei gewesen. Das ist jetzt keine Kritik an ihm, sondern das zeigt nur, wie leichtfertig man manchmal damit umgeht.
Ja, vielleicht, weil es auch ein Gesichtsverlust sein könnte und jemand, der sich das dann wirklich noch rausnimmt, einen Dolmetscher zu engagieren, der muss ja auch ein gewisses Auftreten haben. Also da kommen ja wahrscheinlich viele Faktoren zusammen, oder?
Helmut Kohl hat es absolut abgelehnt, einen Kopfhörer aufzusetzen, wenn Kameras liefen. Der hat lieber nichts verstanden, als sich diese so empfundene Blöße zu geben. Und dann gibt es völlig entspannte Leute, wie diesen Herrn, den Sie erwähnt haben, der sagt, das will ich perfekt haben und ich lasse mich nicht über die Sprache, das ist eine Formulierung von mir, die ich sehr gerne benutze, ich lasse mich nicht über die Sprache zum Gartenzwerg reduzieren. Denn auf internationalen Konferenzen, vielleicht nicht mehr so viel heute wie vor 30, 40 Jahren, sind in der Regel die Besten ihres Faches. Und wenn dann die Italiener gezwungen werden, der herausragende Mikrobiologe wird gezwungen, das auf Englisch vorzutragen, kann es nicht, dann lässt er sich reduzieren.
Simultanübersetzer Jürgen Stehle bei uns in SWRs Leute. Sie waren ja auch jahrelang mit François Mitterrand unterwegs. Spielt es da eine Rolle, ob man von deutscher oder französischer Seite engagiert wird?
Da wurde ich manchmal eher von französischer Seite engagiert, weil wir in Berlin das Prinzip der Amtshilfe haben und das Auswärtige Amt lieber festangestellte Kollegen aus den verschiedenen Ministerien holt als Freiberufler.
Die deutsche Bürokratie schlägt dazu wahrscheinlich.
Vielleicht. Das ist ein anderes Konzept. In Paris hat man pro Sprachenpaar einen Festangestellten und der engagiert seine Kollegen in der Szene. Und dadurch war es da schon manchmal leichter. Mitterrand war Vizepräsident der Sozialistischen Internationale, für die ich viele Jahre gearbeitet habe. Und ihm bin ich dann eben mit Willy Brandt sehr oft begegnet. Und bin aber auch später noch, immer wenn Lothar Späth oder Erwin Teufel nach Paris mussten, bin ich dann dort mitgeflogen. Dann war ich für die deutsche Seite da und eine Kollegin, die Kanzler Schröder später zu seiner Frankreich-Beraterin gemacht hat, die war dann für den französischen Präsidenten zuständig.
Gerade wenn es dann auch um politische Verhandlungen geht, ist Ihnen da die Dimension der Worte auch jedes Mal bewusst gewesen?
Da wird sie völlig ausgespielt. Da ist sie bewusst und dann hat man natürlich auch manchmal Angst, wenn du das jetzt sagst und er hat es anders gemeint. Und da kommt dieser blitzschnelle Prozess der Analyse und des Gemeinten dann richtig voll zum Tragen. Aber der politische Diskurs ist auf der anderen Seite etwas, was mir persönlich sehr liegt, was ich auch sehr gerne habe und was sich auch sehr gut anlesen lässt und anhören im Hörfunk und im Fernsehen. Aber es ist schon richtig, wenn ich einen Kollegen höre, dem das nicht so geht, dann fällt es mir auch auf.
Ist denn da ein gewisser Spielraum auch, ein Gespräch zu beeinflussen in der Art des Dolmetschens?
Ich sage meinen Kunden in Anführungsstrichen, vergessen Sie, dass ich da bin, dann bin ich am besten. Andere sagen, nur ein schlechter Dolmetscher erregt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Das beantwortet nicht direkt Ihre Frage, aber man stellt sich in den Dienst des Gesprächs und wenn man das gut macht, hat man keine Zeit, da etwas zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob Sie anspielen auf eine Anekdote in einem Roman, aber das ist literarische Freiheit und Verzerrung.
Na, aber eine gewisse Zensur gibt es ja vielleicht schon, auch im Rahmen eben des Dolmetschens und auch eine Beeinflussung.
Zumal Dolmetschen, was auch im Französischen und im Englischen Begriff in der Entsprechung für Dolmetscher zum Ausdruck kommt, ja ein Interpretieren ist. Und das Verständnis einer sprachlichen Äußerung kommt ja auch durch meinen eigenen Input zustande. Ich verstehe vor dem Hintergrund meines Vorwissens. Es kommt darauf an, auf wie viel gemeinsamen Boden ich mit dem stehe, den ich höre und dolmetsche. Und da kann es schon sein, dass Sie fünf Kollegen eine Äußerung vorlegen und Sie kriegen vielleicht drei verschiedene Übersetzungen dafür, weil dieser subjektive Teil des Interpretierens dabei war. Das ist sicher bei einer technischen Konferenz gar nicht relevant, bei einer medizinischen auch nicht. Aber diese Auslegung und vielleicht auch die Gefahr, der man unterliegt, dass man jemanden gerne mag und jemand anders nicht so gerne und dann unterschiedlich interpretiert, die sollte man sich ständig bewusst machen.
Simultanübersetzer Jürgen Stehle in SWRs Leute. Sie werden oft gefragt, ob Sie bei diesem Tempo, in dem Sie arbeiten, auch überhaupt noch über das Gesagte nachdenken. Was antworten Sie da?
Wenn ich meine Worte wiederfinde, erstmal bin ich sprachlos und auch niedergeschmettert, dass es das offenbar immer noch gibt, dass man sich das vorstellt. Denn das würde ja bedeuten, dass man Wörter hört und durch Wörter eine andere Sprache austauscht. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, Übersetzen ist entscheiden. Und wenn ich nicht ständig entscheiden würde, wie meint der das und was will er sagen? Der benutzt ein Wort, ich könnte jetzt sagen Stichwort Polysemie, die Mehrfachbedeutung von Wörtern, die erst im Kontext aufgelöst wird. Oder zum Beispiel auch Redewendungen, wo ich erfassen muss, was will jemand eigentlich sagen? Was ist die Aussage einer Redewendung? Und dann ein deutsches Äquivalent zu finden. Wenn das alles ohne Nachdenken ginge, wäre es wunderbar.
Ja, und man muss ja auch so oft entscheiden, wenn ein Wort vielleicht auch eine doppelte Bedeutung hat. Sie waren auch viel zum Beispiel bei Olympischen Spielen im Einsatz. Da heißt es dann, more than 200 nations waren am Start. Aber die Nationalität lässt sich ja nicht eins zu eins übersetzen.
Nein, natürlich nicht. Und es ist auch gerade da, kommen wir vielleicht ein bisschen auf das Gebiet der sogenannten falschen Freunde, dass Wörter, die in der einen Sprache und in der anderen Sprache identisch sind, aber ganz andere Bedeutungsinhalte oder kulturelle andere Inhalte, wenn die Franzosen Nation sagen, Stichwort La Grande Nation, die in Frankreich kein Mensch kennt, eine deutsche Annahme ist, und wir sagen Nation, dann ist das befrachtet mit so vielen völlig unterschiedlichen Konnotationen, dass ein Dolmetscher die Aufgabe hat, da sauber zu trennen.
Ist Ihnen das immer sofort bewusst oder machen Sie sich vorher vielleicht auch eine Liste und wissen, da können die Fallstricke lauern?
Das kann man nicht. Dazu ist Sprache einfach viel zu unendlich. Und wie einer meiner ganz großen Theoretiker sagte auch, Sprache ist ein Konstrukt aus Zufall und Willkür und eben kein Code. Man kann sich nicht vorbereiten, aber Sprachgefühl und Erfahrung helfen sehr viel. Und dass man bestimmte Klippen von vornherein umschifft und sagt, da lasse ich mich nicht drauf ein. Die Falle hatte ich in den ersten 10 Jahren 3-mal. Das passiert mir nicht wieder.
Haben Sie ein Beispiel da von so einer Falle?
Wenn Sie in den USA von Culture reden, dann sind Sie ein kultivierter Mensch, wenn Sie eine Zahnbürste besitzen. Und Kultur in Deutschland ist etwas anderes. Und es ist wieder etwas anderes in Frankreich. Mir hat ein Clubkamerad hier einmal, ein Franzose, der schon sehr gut Deutsch sprach, und es ging ein bisschen darum, was man alles weiß, auch durch den Beruf wissen muss, gesagt, du hast eine große Kultur. Kultur heißt auch Bildung für die Franzosen. Und bei uns heißt Kultur eben nicht Bildung. Diese Implikationen und Konnotationen von Begriffen, das gehört eigentlich so zur Grundausrüstung. Das sollte man schon haben, dass man da beim Simultandolmetschen nicht zusätzlich drüber stolpert.
Und eben auch ein ganz besonderes Sprachgefühl ist da sehr wichtig. Roger Willemsen schien auch ein ganz besonderes Sprachgefühl für überhaupt den Beruf des Simultandolmetschers auch zu haben. Er beschreibt den nämlich ganz faszinierend in dem Vorwort zu Ihrem ersten Buch. Wie ist dieses Vorwort entstanden?
Ich habe mir überlegt, wen ich bitten darf. Und da war der eine oder andere Politiker dabei, zu dem ich ein Verhältnis hatte, das mir diese Frage ermöglicht hätte. Aber ich habe auch viele Jahre lang mit ihm gearbeitet in seiner Talkshow im Fernsehen Willemsens Woche und habe mit ihm die faszinierendsten Persönlichkeiten kennengelernt. Und dann habe ich ihn hier beim SWR in einer Sendereihe immer wieder getroffen. Und dann habe ich gedacht, den fragst du, weil ich wusste, er übersetzt auch gerne. Er hat diese Sprachsensibilität, die ich ganz toll finde und an ihm auch sehr bewundert habe. Ich habe ihn gerne gelesen. Und dann habe ich eines Tages gesagt, jetzt rufst du ihn an. Und dann hat er gesagt, okay, gerne. Und das habe ich ihm völlig überlassen. Und ich finde, sein Vorwort ist eigentlich, hat eher so Gedichtform. Ich habe mich, es hat mich sehr stolz gemacht, was er da geschrieben hat. Aber ich hatte andererseits auch das Gefühl, da ist einer, der dich versteht.
Ich sage herzlichen Dank, Jürgen Stehle in SWR1 Leute.
Ich bedanke mich auch.
Eins gehört. SWR1.